diesen mächtigen Gott noch mehr, noch besser kennenzulernen. Mein Thema heute ist, das Ziel muss dein Leben bestimmen. Oben muss dein Leben bestimmt werden, von oben dirigiert werden. Halleluja, durch den Glauben. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes. So, bevor ich die Einladung weitergebe, ich möchte euch einladen für diese Woche. Diese Woche wird am Mittwoch, den 26. und Dienstag, Donnerstag, den 27. jeweils 19 Uhr Josef Hetschkock hier sein. Er wird uns hier dienen. Er ist uns nicht unbekannt. Ich habe hinten noch seine Biografie aufgedruckt. Also da kannst du noch nachlesen, was der Bruder alles erlebt hat. Er war das jüngste Kind von 10 Kindern. So, und natürlich, sein Vater war Pastor und hat erlebt so viel Ungerechtigkeiten in wie es seinem Vater gegangen ist, und er sagte, mit diesen Christen, mit diesem Gesindel will ich nichts mehr zu tun haben. Christen können manchmal ganz gemein und gehässig sein und so weiter, und das beschreibt er, das hat er erlebt, diese Gehässigkeit, und er ist vom Glauben fast abgefallen, ja, war er abgefallen, bis Gott ihn selber geholt hat. Jeder muss seinen Gott selbst persönlich erleben. So, da kannst nicht vererben den Glauben, was auch immer ist. Und ja, dann ist er Polizist geworden, der Wach- und Schießgesellschaft, und damit gemacht. Und am Schluss hat der Herr dann ihn so irgendwo festgenagelt im Dienst. Und sein Auftrag ist einfach, jetzt andere Leute zu ermutigen, Christen zu ermutigen. Er hat einen apostolischen Dienst, und ich möchte euch dazu einladen. Und am Mittwoch ist um 16 Uhr kein Gottesdienst, da übt der Chor. Aber 19 Uhr ist dann der Gottesdienst. Und dann die anderen Versammlungen, Freitag, und so weiter. Und dann habe ich jetzt Weihnachtsgottesdienst schon angekündigt, Heiligabend. Ich hoffe, dass es recht ist um 16 Uhr. Cornelius, ist es okay, 16 Uhr? Frau Matudis? Dir ist es egal? Noch zu spät. Ich weiß es. Um 14 Uhr wolltet ihr haben. Aber wir machen um 16 Uhr. Und dann habe ich noch eine kleine Anfrage, können wir sagen, empfehlen. Ich kann noch neuen Handzettel drucken. Und zwar am 1. Januar, da ist ja Silvester. Wir machen hier Silvesterfeier und wollen bis 1 Uhr nachts einfach durchmachen und einfach Gott loben und preisen und mit Gebet und Losung ins neue Jahr gehen. Und dann habe ich gedacht, wenn ihr mitmacht, Sonntag nicht um 10 Uhr Gottesdienst, sondern abends um 19 Uhr. Ist es okay? Also sagt mir, wenn es euch nicht gefällt, dann ändere ich, dann mache ich auch um 10 Uhr. Ich kann auch um 10 Uhr trinken, ein bisschen stärkeren Kaffee, und dann bin ich da um 10 Uhr und halte euch den Gottesdienst. Aber wenn es euch recht ist, mir wäre es 10 Uhr lieber, wir schlafen aus und dann voll Power ins neue Jahr. Halleluja. Also das nur nebenbei. Und dann Weihnachtsgottesdienst, den ersten Weihnachtsgottesdienst, Sonntag. Diesmal fällt alles ein bisschen so ungünstig. Also für die Pastoren nicht so günstig. Am 25. dann habe ich gedacht, wir machen um 11 Uhr den Gottesdienst. Denn wir müssen dann noch vorher die Geschenke auspacken von Heiligabend. Okay, das nur nebenbei zu euren Informationen. Mein neues Buch ist auch erschienen, bisschen dick geworden, 325 Seiten. Und so kam die gute Nachricht zu uns. Ich möchte, dass die Bücher, also das Buch kostet 50 Euro, aber das ist sehr teuer. Also ich möchte nicht so viele Bücher hinlegen oder auslegen, sondern wenn jemand das Buch haben möchte, das ist das Bibelstudium von der Apostelgeschichte und den vier Evangelien. Und ich habe selber gelesen und ich finde es ganz toll, wie es aufgemacht ist. Wenn man in Not gerät, Predigt sich vorbereiten möchte oder eine Andacht und so weiter, man kann das nehmen und dann kann man diese Punkte durchgehen und man hat schon eine kleine Andacht für sich selbst. Anders als in diesen DIN A4 Blätter. Also ich möchte es empfehlen, 50 Euro kostet es. Ich kann nicht billiger verkaufen, denn selbst wenn ich als Autor, da kriege ich auch nicht viel und es darf nur zu dem angegebenen offiziellen Buchpreis verkauft werden. So, bestellt bei unserer Renate hier, und ist schönes Buch, schön aufgemacht. Also okay, und ich denke, das ist einen guten Anklang finde, es ist in einem hochschulwissenschaftlichen Verlag erschienen, also es ist Fachverlag erschienen, das Buch, und ja, es sind schon einige Bestellungen eingegangen, habe ich gelesen, obwohl es jetzt erst erschienen ist. Also Leute bestellen es, und ich denke, es interessiert viele, wie auch immer. So, das Ziel muss dein Leben bestimmen. Ich möchte euch zuerst mal eine kleine Geschichte aufgreifen hier von Alex, ein Straßenmädchen. Das ist die Geschichte des 2006. Sie schrieb, oder sie hat einfach ein Zeugnis gegeben. Sie wurde aufgefangen und als 16-jähriges Mädchen ihr Haus zerstört, also ihre Familie. Mit 9 Jahren ist sie aus dem Haus raus ausgebüxt und dann auf der Straße gebettelt, könnten Sie mir 20 Pfennig geben und 20 Cent und so weiter. Und sie hat etwas gesagt, und das nehme ich als Einstieg. Ich habe irgendwann aufgehört, Träume zu haben, mit 16 Jahren. Ich habe irgendwo aufgehört, Träume zu haben. Und dann sagte sie, jedes Mal, wenn ich versuche, mein Leben in ein paar Jahre vorzustellen, wie wird es sein, merke ich, dass ich keine Ahnung habe, was ich für eine Zukunft mir wünschen soll. Also 16 Jahre, Straßenkind, ab und zu mal kommen auch solche Leute hier bei uns in die Gemeinde. Haben wir jetzt, glaube ich, letzte Woche irgendwann jemanden gehabt. Auch Menschen, die einfach abgeschrieben worden sind, sich abgeschrieben haben, sich selbst aufgegeben haben, aber Gott gibt uns nicht auf. Auch so ein Mädchen hier, Millionen haben aufgehört, Träume zu haben, Ziele zu haben, Ziele zu verfolgen, weiter an ihr Leben zu denken, an ihre Zukunft, wie geht's mit mir weiter in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 100 Jahren, in den nächsten 1000 Jahren. Wir müssen ja in der Ewigkeitsdimension denken. So, das Ziel muss dein Leben bestimmen. Und auch dieses Mädchen hier, sie hat keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen. Also zu Hause, Vater hat sie geschlagen, verprügelt, kam besoffen nach Hause, obwohl sie ein wohlsituiertes Haus war, äußerlich perfekt, aber innerlich kaputt. Und solche Straßenkinder wie dieses Mädchen hier gibt es etwa in Berlin 5000, sehr viel. So Menschen, die keine Träume mehr haben. Aber Gott hat dich geschaffen für ein Ziel, für einen Zweck. Jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne von uns hat eine Vision oder sollte eine Vision haben, sollte einen Traum haben, eine Schau. In 1. Mose 1, Vers 28 sagt Gott, lasst uns Menschen machen, uns zum Bild, dass sie uns gleich sein und dass sie herrschen sollen hier über diese Erde. Gott hat uns eine Motivation, ein Ziel gegeben, eine Vision. Manche begreifen das nicht, manchen ist es bewusst, manchen unbewusst. Aber jeder Mensch hat irgendwo so einen Traum, einen Wunsch in seinem Leben, aber irgendwann hört er auf, weil er zu viel Frust erlebt. Jeder will es haben und schön haben und dergleichen, eine warme Stube. Und wenn du da über den Alex spazieren gehst oder hier Breitscheidplatz, du findest solche Leute. Auch hier bei uns am Leopoldplatz gibt es genug Leute, die ausgeträumt haben, die keinen Traum mehr haben. Und dann werden sie fremdbestimmt von Drogen, von Alkohol oder von was auch immer. Im Psalm 20, Vers 5 sagt ein Beter, sagt der Schreiber hier, er gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alles, was du vorhast. Fantastisch. Er, der Herr, allmächtige Gott, so wie wir gehört haben, von oben her, bestimme. Nein, ich möchte in diese Klinik und nicht in diese. Er gebe dir, was dein Herz sich wünsche. Dein Leben soll von oben bestimmt werden und nicht von unten und nicht von jemand anders, nicht fremdbestimmt. Wir werden oft so fremdbestimmt. Die Ämter, die Behörden, die Politiker, die Regierung, die Geschwister, die Freunde, die Bekannten, mach das so, mach das so, mach das so. Wir sollen Gott bestimmt werden. Von oben bestimmt werden. Er gebe dir, was dein Herz begehrt. Was wünscht sich dein Herz? Frag mal dein Herz mal. Wir haben alle eine Bestimmung, aber die meisten haben aufgehört zu träumen. Wie dieses Mädchen. Inzwischen wurde sie aufgefangen, inzwischen hat sie ihre Schule weitergemacht, das war 2006, und jetzt inzwischen hat sie sogar das Gymnasium abgeschlossen und sogar mit guten Noten, weil jemand ihr gesagt hat, du, dein Leben ist noch nicht zu Ende, sondern dein Leben fängt erst an. Mach was aus deinem Leben, vom Ziel her leben, ein Ziel gegeben und ihr Mut zugesprochen. Gott freut sich, wenn wir unsere Träume ausleben. Du hörst richtig, was ich dir sage. Gott freut sich, wenn du anfängst, deinen Traum, deinen Wunsch, deinen Herzenswunsch auszuleben. Die guten Träume kommen immer von ihm selbst. Die schlechten kommen vom Teufel. Aber die guten Träume kommen von Gott. Und viele haben ihren guten Traum aus dem Auge verloren, weil da zu viele andere Dinge passiert sind, zu viele andere Nebeneinflüsse da kamen und so weiter und haben den Träumen, unseren göttlichen Träumen, die Kraft genommen. Und Träume haben Kraft. Wenn du anfängst, richtig zu träumen und diese Träume richtig auszuleben, dann wird dein Leben inspiriert und motiviert, Schritt für Schritt weiterzugehen. Die meisten Menschen scheitern daran, weil sie ihr inneres Potenzial nicht entwickeln und nicht entdeckt haben. Und sie lassen sich da von Theorien treiben und sagen, ja, wunderbar, In der Bibel habe ich gelesen, der Herr gebe dir, was dein Herz begehre. Abholen musst du selber. Verwirklichen musst du selber. Er gibt dir den Wunsch, den Traum, aber realisieren musst du selbst. Er zeigt dir das Ziel, aber du musst es verwirklichen. Wir haben eine Bestimmung von Gott, und zwar eine ganz bestimmte Bestimmung, eine persönliche Bestimmung. Die ganze Woche spreche ich, oder das ganze Wochenende spreche ich, wir haben einen persönlichen Gott. Wir haben eine persönliche Führung. Gott will jeden individuell leiten und führen. Was ist deine persönliche Bestimmung? Denk drüber nach. Was ist deine Berufung? Wie definierst du dich selber? Ich bin klein, dick, dünn, faul. Ich bin. Wie definierst du dich selbst? Wie beschreibst du dich selbst? Denn dann kannst du erst auf das Ziel zugehen. Was ist dein Auftrag, deine Absicht? Was ist die Botschaft deines Lebens? Gott will dich persönlich haben. Und wir haben eine Bestimmung, eine Erwählung von Gott. Und Gott will, dass du wieder anfängst, deine Träume auszugraben. Du mal, wühl mal in deiner Schublade, das, was du irgendwo abgelegt hast vor Jahren als kleines Mädchen oder als kleiner junger Mann. Ich will Polizist werden, Müllabfuhr. Oder bei der Müllabfuhr. Weißt du, was die Kinder alle so wollen? Aber nein, sie machen das, was die Eltern wollen und nicht, was ihr Herz und was sie wirklich persönlich wollen. Gott will, dass du wieder deine Träume auslebst, dass du deine Träume wieder verwirklichst. Es wird nicht immer gleich glatt gehen, es wird nicht einfach gehen. Und ich warne dich, denk nicht, alle warten schon, bis du deinen Traum auslebst und sagst, ich habe geträumt. Denk an Martin Luther King, ich habe einen Traum gehabt. Und wie lang hat es gebraucht, bis dieser Traum verwirklicht wurde? Bis ein schwarzer Politiker dann an die Macht kam, langer Weg. Aber ich hatte einen Traum, wo Weiß und Schwarz zusammenspielen und zusammen im Bus sitzen. Ich hatte einen Traum. Hast du einen Traum für dein Leben? Was machst du aus deinem Leben? Heute geht es ums Ziel, Vision und Verwirklichung der Träume. Gott hat uns erwählt von Anfang an. Nicht, weil du was Besonderes bist, vergiss es. Nein, weil du ein Mensch bist. Lasst uns Menschen machen, uns zum Ebenbild. Du trägst das Image Gottes in deinem Leben. Jeder einzelne von uns trägt das Image Gottes. Und Gott will sich durch dich verwirklichen. Nicht, dass du was für Gott tust, sondern Gott will durch dich etwas tun. Und aus dir sich outen. 5. Mose 7, Vers 7. Es geht um Israel. Nicht, weil ihr mehr wart als die anderen, oder weil ihr besser wart und so weiter, hat der Herr euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern. Israel habe ich erwählt. Also Gott hat Israel erwählt, nicht weil sie besonders heilig waren, besonders fromm waren, besonders gut waren, besonders edel waren. Nein, die waren Gesindel waren das. Aber Gott hat sie genommen und sagt, aus denen mache ich was. Aus diesem sterrischen Volk mache ich was. Oder Lukas 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, da ging Jesus auf den Berg hinaus und so weiter, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht dort im Gebet bei Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12, dass sie Apostel wären. Aus diesen Hunderten, die Jesus um sich hatte, erwählte er 12, die sollen Apostel sein, was Besonderes sein, Gesandte, seine Botschafter. Die Gemeinde Jesu ist ein erwähltes Volk. Jede Gemeinde hat einen speziellen Auftrag. Und jede Gemeinde sollte ihren Dienst erfüllen in dieser Welt. Epheser Kapitel 1, Vers 3 und 4 heißt es, Paulus betet, gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Jeder Einzelne ist auserwählt vor Grundlegung der Welt. Da hat es den Planeten Erde noch nicht gegeben, den Mond nicht gegeben, das Sonnensystem nicht gegeben, die Milchstraße nicht gegeben. Aber Gott hat dich erwählt. Und er hat dich bei deinem Namen gerufen und du bist sein. Es gibt 12 Stellen in der Bibel, Neuen Testament, dass die Gemeinde eine Erwählte Gottes ist, so wie Israel Gottes erwähltes Volk ist, eigentlich nichts ist. Und wenn ich die Gemeinde anschaue, was sind das Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Zusammengewürfelt da aus verschiedenen Rassen, Nationen, Sprachen, die verstehen einander nicht, aber der Heilige Geist macht sie verständlich. Und die lernen einander zu lieben, einander zu tragen. Da gibt es Schwache und Starke dabei. Die Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes. So wie das Volk Israel ein Geheimnis Gottes ist. Und es gibt nur einen Leib des Herrn. Es gibt nicht viele Gemeinden. Weißt du, es gibt nur eine einzige Gemeinde. Nicht unsere Gemeinde ist die Seligmachende und auch nicht die irgendwelche andere, wie sie sich auch immer nennen möchten. Es gibt nur einen Leib des Herrn. Es gibt viele Glieder, aber nur einen Leib des Herrn. So, und die wahren Glieder Jesu sind überall auf der Welt verstreut. Es sind nicht viele Kirchen. Gott wohnt nicht in Kirchen und Tempeln und Kathedralen oder in verschiedenen Gruppen oder Benennungen. Nein, Gott will in unseren Herzen wohnen, in jedem Einzelnen von uns. Vom Ziel her leben. Das ist mein Thema. Und der Herr kennt die Seinen. Ihm kann niemand vormachen, ja, ich bin Christ. Weißt du, der weiß ganz genau, wer ein echter ist und wer falsch ist. Der Herr kann das Geld unterscheiden, falschen und richtigen. Und es gibt so viel falsche 80er und falsche 50er und falsche 100er. Weißt du, und der Herr kennt sie alle. Der macht nur einen Strich und er sieht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Der Heilige Geist sammelt die Auserwählten. Weißt du, wenn du einmal im Himmel bist, vom Ziel her leben, wenn du im Himmel bist, im Himmel wird es keine Gemeinde geben, keinen Tempel mehr geben, keine, gar nichts, keinen Altar mehr geben, keinen Priester mehr geben. Wir werden alle Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sein. Und das fängt jetzt schon an. Paulus sagt im Philipper 3, Vers 12, ich meine, und jetzt ist vom Ziel her, wir sollen das Ziel anvisieren. Weißt du, wenn wir Gemeinde bauen, wir bauen keinen Verein hier, wir bauen Reich Gottes. Und Reich Gottes ist so vielschichtig. Wir sind nur ein Teil des weltweiten Wirkens Gottes. Und wenn ich da höre, was in Jerusalem an diesem Laubhüttenfest waren, wo die dann zusammengekommen sind, aus der Nation und so weiter. Was glaubst du, wie wird das sein, wenn die Heiligen einen versammeln? Da kommen die Brasilianer. Und da kommen die Eskimos mit ihren Pelzmützen. Und dann kommen die Deutschen in ihrer Ritterrüstung. Und da kommen die Russen, da kommen die Chinesen, da kommen die Afrikaner. Wenn die Heiligen einmarschieren, was für ein Tag wird es sein? Da wirst du alle möglichen Melodien und Lieder hören, Operas und Gospels und Spirituals und ja, du wirst hören die Herrlichkeit Gottes, die Vielfalt. Und hier Philipper 3, Paulus sagt, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und das ist die große Frage. Hat Jesus von dir schon Besitz ergriffen? Hat er von mir? Hat er von uns Besitz ergriffen? Hat er von der Gemeinde Besitz ergriffen? Ich jage dem Ziel entgegen. Vers 13. Ich bilde mir nichts ein, Brüder und Schwestern, dass ich schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich bilde mir nichts ein. Geschwister, wir haben nichts uns einzubilden, dass wir schon geschafft hätten. Wir sind alle noch unterwegs. Wir rennen alle noch in der Arena. Ich lasse hinter mir, und das ist vom Ziel her leben, das Ziel vor Augen zu haben, ich lasse alles hinter mir und gehe nur noch und sehe nur noch das, was vor mir liegt. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig für uns hier als Gemeinde, schau nicht zurück, schau nicht, wer nicht da ist oder wer da ist oder wer kommen wollte und nicht gekommen ist. Vergiss den ganzen Schmarrn. Ich schaue nicht nach hinten, ich schaue nach vorne. Es ist so wichtig, nach vorne zu schauen. Auch nicht, was in meinem Leben gewesen ist und passiert war, was ich gemacht habe, was ich falsch gemacht habe. Wir haben alle falsch gemacht. Wir sind alle irgendwo falsch gewickelt. Ich schaue nach vorne und nicht nach hinten. Wenn Gott wollte, dass du nach hinten schaust, hätte er dir hinten Augen eingegeben, wenigstens eins. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch nach dem, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Hat ein Deutscher in einem Stafettenlauf und so weiter, hat seine Goldmedaille verpasst. Der hat nur geguckt, wie weit ist der andere noch hinter mir? Und dann hat der andere ihn überholt. Schau nicht auf den anderen, sonst wirst du überholt werden. Sonst verpasst du deinen Siegespreis, deine Goldmedaille. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Das ist vom Ziel her Leben. Das ewige Siegespreis ist das ewige Leben. Bruder und Schwestern, nicht das irdische Leben. Das geht so schnell vorbei. Da planst du, da denkst du, dann freust dich und so weiter. Und das Leben geht so schnell vorbei. Von oben geplant werden. Von oben bestimmt werden. Von der Ewigkeit her bestimmt werden. So wollen wir denken, sagt Paulus, wenn wir uns dem Vollkommenen, zu den Vollkommenen zählen. Wenn ihr in irgendeiner Einzelheit anderer Meinung seid, wird Gott euch das noch auch offenbaren. Also, wenn du noch was anderes denkst, darfst ruhig was anderes denken. Gott wird es dir offenbaren. Aber das Ziel muss stimmen. Das Ziel muss stimmen. Das Ziel muss stimmen. Und dann heißt es weiter, aber lasst uns auf jeden Fall auf dem Weg bleiben, denn wir als richtig erkannt haben. Du hast Jesus erkannt, bleib auf dem Jesusweg. Bleib auf dieser Straße, auf diesem schmalen Weg. Vers 17, haltet euch nun an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Schau nicht, orientiere dich nicht an den faulen, dummen Christen. Weißt du, wir orientieren uns, ja, wenn der das kann. Nein, orientiere dich an Heilige und nicht an Unheilige. Orientiere dich an Menschen, die Gott lieben von ganzer Seele, ganzem Herzen, die Gott alles in die Waagschale werfen und nicht an so die Geizhälse, die knausrig sind und die nichts tun und sich nicht bewegen lassen von der Stelle. Hier sagt Paulus, zielbewusst leben. Zielbewusst leben. Vers 18. Ich habe euch schon so oft gewarnt, ich auch natürlich, und wiederhole es jetzt unter Tränen. Die Botschaft, dass allein im Kreuz von Jesus Christus unsere Rettung liegt, hat viele Feinde. Ihr Ende ist die ewige Vernichtung. Der Bauch ist ihr Gott. Statt der Herrlichkeit bei Gott warten sie auf Spott und Schande. Sie haben nichts als Irdisches im Sinn. Also du kannst himmlisch orientiert sein oder irdisch orientiert sein. Sie haben nur Irdisches im Ziel. Wo kriege ich mehr Geld? Wo kann ich bessere Geschäfte machen? Wo kann ich eine bessere Party machen? Wo kann ich dieses und so weiter? Immer nur Irdisches im Sinn. Vergiss das alles. Himmlische Schau, himmlische Vision, dann geht's weiter. Wir dagegen haben jetzt schon das Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Wir. Ist das nicht schön? Du und ich. Deshalb freut euch nicht so sehr, dass euch den Dämonen untertan seid, dass ihr Kranke heilen könnt, dass ihr weissagen könnt oder dies und jenes, dass ihr großen Glauben habt, dass ihr Berge versetzen könnt. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Das ist es nicht. Jetzt haben wir schon das Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Vom Ziel her leben. Ich weiß, ich bin bei Gott eingetragen. Gott kennt mich. Von dort her warten oder erwarten wir unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln. Ich weiß nicht, ob du so starker Herkules bist. Er wird unseren schwachen, kranken, elenden Körper verwandeln. Er wird es machen. Ebenso, also, dass er genau herrlich und unvergänglich ist, wie wir, wie der Körper, den er selber seit der Auferstehung hat. Er wird unseren irdischen Körper verwandeln, deinen schwachen Körper. Schwester, du kriegst die andere Hand. Halleluja. Weißt du, dir fehlt eine Hand, aber der Herr wird dir auch die zweite Hand noch geben. Und es wird, du wirst nichts vermissen. Die Herrlichkeit Gottes wird kommen. Wir werden vollkommen sein, so wie Jesus vollkommen war. Weißt du, wir können einen Fuß haben, kein Gebiss, schwache Ohren, blinde Augen. Aber der Herr wird das alles erstatten. Wir werden einen vollkommenen Körper haben, wie er das bei seiner Auferstehung hatte. Und dann kommt ein Vers, der mir sehr gut gefällt. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Er, Jesus, hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Und da ist was Großes. Weißt du, zwischen dem Ursprung des Traumes und seiner Realisierung, da liegt eine ganze Menge Arbeit. Da liegt eine ganze Menge Arbeit. Und ich muss euch sagen, die Schöpfung hat noch nicht das Ziel erreicht. Israel hat ihr Ziel noch nicht erreicht. Die Gemeinde hat ihr Ziel noch nicht erreicht. Der liebe Paulus hat auch sein Ziel nicht erreicht. Er sagt, ich bin ergriffen, aber ich bin noch nicht am Ziel. Du und ich, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Auch der Teufel hat sein Ziel noch nicht erreicht. Das Unkraut und der Weizen, die müssen zusammen ausreifen und auswachsen. Und deshalb lass beides wachsen. Reiß nicht einfach das Unkraut raus. Fang nicht an zu jeden und sagen, der kommt rein und der kommt nicht rein. Und fang nicht an zu beten, Herr, die halben Christen, die Halberlösten, die tu das aus der Gemeinde raus. Nein, bete, dass die Halberlösten ganz erlöst werden. Fang an dafür zu beten und dafür zu arbeiten. Auch das Böse muss ausreifen. Auch das Böse muss ausreifen. Auch das Unrecht muss ausreifen. Alles ist darauf angelegt. Die ganze Welt ist auf dem Weg der Vollendung. Und wir sind alle unterwegs. Göttliche Träume, also wenn du einen göttlichen Traum hast, göttliche Träume können nur Glaubende verwirklichen. Göttliche Träume können Menschen, die keinen Glauben haben, nicht verwirklichen. Zwar jeder Mensch verfügt über die Fähigkeiten, Träume zu haben. Gott will seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und sie werden Gesichter, Träume und Visionen etc. haben. Aber nur der, der glaubt, der Gott vertraut, kann vom Ziel her leben. Denn er weiß, der Herr macht's, der Herr hat's gegeben, der Herr wird's helfen, der Herr wird einem beistehen. Nur als wahrer Gläubiger hast du die Fähigkeit, deine Träume umzusetzen. Trotz manchen Rückschlägen, trotz manchem Versagen, trotz manchen Niederlagen. Du rappelst dich wieder auf und sagst, jetzt geht's wieder weiter mit Gottes Hilfe. Wer glaubt an Gott, den Allmächtigen, der glaubt auch an sich selbst plötzlich. Und deshalb ist es so wichtig, glaub an dem, der da oben ist, an den Chef, an deinen Boss, an den Heiland, an den Erlöser. Und dann wirst du plötzlich Selbstbewusstsein bekommen. Und das ist was anderes, als sich was einzureden und einzubilden oder sich etwas einsuggerieren. Und diese Kraft, dieser Glaube an den Allmächtigen bringt dich ans Ziel. Und du kriegst jeden Tag neue Kraft. Wir werden dann täglich erneuert. Der Heilige Geist gibt dir dann eine ganz neue Identität, deine wahre Identität. Dann weißt du, ich bin ein Kind Gottes. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Und dann fängst du vom Ziel her zu leben. Auch wenn du noch im Schweinestall bist. Auch wenn du noch in der Welt bist. Auch wenn der Bauer dich nicht loslässt. Du lebst total anders. Du hast ein positives Image. Weißt du, Christentum muss richtig verstanden werden. Nicht nur Herr, Gott, Heiland, Jesus und so weiter. Nein, du musst verstehen, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und er lebt. Und weil er lebt, ich werde es auch leben und überleben. Wenn es er geschafft hat, werde ich es auch schaffen. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, wird auch meinen sterblichen Körper lebendig machen. Und wir leben für die Ewigkeit, auf die Ewigkeit hin. Dieses Leben geht so schnell vorbei. Wenn du mal 50 bist, dann geht's so schnell bergab. Wenn du 70 bist, geht's noch schneller. Und dann geht's schon auf 100 zu. Oh, da kannst du ausrechnen, nur noch 30 Jahre. Und dann bin ich 100. Weißt du, das geht so schnell bergab. Aber wir leben nicht für dieses Leben. Und ich bin so froh, ich habe ein ewiges Leben. Und weißt du, was das heißt? Ich lebe endlos. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du endlos leben. Und das endlose Leben fängt jetzt schon hier an. Wenn du an mich glaubst, hat der Herr zu Martha gesagt. Wenn du an mich glaubst, du wirst nicht sterben. Selbst wenn du stirbst, wirst du leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe, obgleich er krepiere, obgleich er umkomme. Du hast ein ewiges Leben in ganz anderen Dimensionen, in heiligen Gefilden. Der Einzige, der bisher das Ziel erreichte, war Jesus, als er sagte, es ist vollbracht. Die Erlösung ist vollbracht. Und er hat uns gezeigt, es ist möglich, durch das Dickicht der Sünde, der Welt, des Bösen, des Übels durchzukommen. Wenn Gott dir einen Traum in dein Herz gepflanzt hat, zweifle nicht daran. Frag einfach, wo soll ich beginnen, Herr? Wie fange ich an, meinen Traum zu realisieren? Gott hat dir einen Traum gegeben, ewiges Leben. Aber wie kriege ich das? Wie komme ich dazu? Wo gibt es? In welchem Supermarkt? Und wir suchen natürlich in den ganzen Supermärkte, religiösen Supermärkte, bei den Juden, bei den Buddhisten, bei den Hindus, bei den Christen oder im Vatikan oder sonst wo. Wir suchen, wo gibt es? Weder noch. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Paulus sagt, ich laufe auf das Ziel zu. Ich bin erlöst. Aber ich strebe nach der völligen Erlösung. Ich bin noch nicht ganz erlöst. Ich habe da noch so einen Stich im Nacken. Ein Pfahl im Fleisch. Ich bin noch nicht erlöst, aber ich habe die Erlösung. Ich weiß, schriftlich, garantiert, schwarz auf weiß. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und alles dient dem einen Ziel, dem anderen Zweck. Und dann hat er vom Herrn das Wort bekommen, und das möchte ich dir auch weitergeben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Philosophier nicht so viel. Red nicht so viel, denk nicht so viel und so weiter. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du merkst, du hast es nicht, du bist noch nicht so weit, aber die Gnade Gottes bringt dich ans Ziel. Halleluja. Die Gnade Gottes ist so stark und so mächtig, dass du das Ziel erreichst, vom Ziel her leben. Die Gnade ist es, was dein Leben angefangen hat, umzukrempeln, zu verändern. Und die Gnade wird es, was dich ans Ziel bringen wird. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Der Himmel ist der Ort, wo ich hin will. Die Stätte meines Heils. Das Trachten der Christen ist auf das, was oben ist. Der von oben hat es bestimmt. Kolosser 3, Vers 1. Das ist die Stelle oben. Trachte nach dem, was oben ist. Weißt du, wir lassen uns von Menschen dirigieren und steuern und planen und uns verschicken und verfrachten, was weiß ich wohin. Aber der von oben will ganz was anderes. Und das kann ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen kann das machen und sagen, der da oben ist bestimmt. Der Herr will's. Der Herr bedarf seiner. Und dann kannst du den Esel abspannen, dann kannst du die Herberge benutzen, kannst du alles benutzen, der Herr bedarf sein. Dort oben ist der Thron Gottes, die Herrschaft. Dein ist die Macht, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Dieser Tag hat Gott mir etwas aufgeschlossen, das möchte ich euch ein Stückchen weitergeben. Da ist die Offenbarung Kapitel, also in der Offenbarung Kapitel 4, und da Johannes erlebt die Offenbarung der Apokalypse, und da ist ein kleiner Satz, komm, steig herauf, komm, steig hinauf, komm mir entgegen. Johannes ist auf der Insel Patmos verdammt, um zu sterben, das ist die Todesinsel. Und als er dort liegt, ausgeliefert, ausgesetzt, plötzlich sagt der Herr, der Heilige Geist, komm, steig hinauf. Komm, steig hinauf. Er wird entrückt oder entzückt, wie man das auch immer nennen möchte. Und er wird versetzt an himmlische Orte, in himmlischen Gefilden. Er sieht die Offenbarung, er sieht Jesus, er sieht die Gemeinde, er sieht die 144.000 Israel sozusagen, er sieht den Antichristen, er sieht Babylon, er sieht das neue Jerusalem, das vom Himmel runterkommt, und er sieht die Hütte Gottes unter den Menschen. Die ganze Erlösung sieht der Mann, wo er sterben sollte. Er sieht das Ziel, hat eine mächtige Vision. Ich glaube, das ist die größte prophetische Vision, die es überhaupt ein Mensch bekommen konnte, die Apokalypse. Er steigt hinauf und sieht gewaltige Dinge, sieht die Welt Gottes, sieht die Welt mit den Augen Gottes. Er sieht den Untergang Babylons, er sieht das Ende des Antichristen und des falschen Propheten. Und Johannes sieht den Himmel offen. Und er sieht noch viele herrliche Dinge. Sein Geist ist auf einen höchsten Punkt angekommen und eine große Plattform hat er. Und von hier sieht er, auf der Seite sieht er den Antichrist und seinen Untergang. Auf der Seite sieht er neues Jerusalem. Auf dieser Seite, da sieht er, was mit der gottlosen Welt passiert, wie die Welt verdreckt, verschmutzt. Ein Drittel der Bäume stirbt, ein Drittel der Fische stirbt. Das haben wir ja alles. Nur ein Tanker läuft ein bisschen Öl aus und dann sterben Vögel und Tiere und so weiter. Das passiert in unseren Tagen. Jahrhunderte, Jahrtausende passiert das nichts. Aber in unseren Tagen passiert das alles. Oder Radioaktivität und so weiter. Manche Gebiete unbewohnbar werden und dergleichen. Johannes sieht das alles und er hat den Herrn gesehen. Er hat den Herrn gesehen und als er den Herrn gesehen hat, kann er alles verkraften. Er steigt hinauf zum Thron Gottes und weißt du, wenn du einmal hinaufgestiegen bist zum Thron Gottes, ich möchte dir Appetit machen auf Gott. Und wenn du dort hinaufgestiegen bist, plötzlich ist alles klein in dieser Welt. Alles vergänglich, alles nichtig, alles umsonst. Alles Leerlauf, alles nur Luft und alles nur Seifenblasen. Du steigst hinauf in der Gegenwart Gottes, in der Herrlichkeit Gottes und plötzlich, die Welt bedrückt dich nicht mehr. Die Schwierigkeiten bedrücken dich nicht mehr. Du bist aufgestiegen. Sein Leben hat eine andere Plattform, hat plötzlich Übersicht über die Dinge. Die Dinge erdrücken ihn nicht, sondern er hat das Ziel gesehen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und von hier aus fängt er an, ganz neu zu leben. Und er schreibt an die Gemeinden, die Sendschreiben und so weiter. Solange du noch nicht die zukünftige Welt geschmeckt hast, verstehe mich richtig, die zukünftige Welt Gottes, das Heil Gottes nicht geschmeckt hast, solange du nicht eine Vision von Jesus gehabt hast, von der neuen Welt, vom Reich Gottes, vom neuen Jerusalem, wie es herabkommt, von der Hütte Gottes, aufgebaut hier unter uns Menschen, solange wirst du immer Zweifel angefochten sein, hin und her geworfen sein, oder dann glauben, das sind alles Märchen und Legenden und Sagen. Aber erst wenn du oben bist, und das kannst du haben. Ich denke nur, Jesus hat seine drei Jünger mitgenommen auf den Berg der Verklärung, und plötzlich der Herr wird verklärt vom Heiligen Geist oder von der Gottheit, und der Petrus, der gefällt mir. Und der Petrus plötzlich, oh Herr, hier ist gut sein. Herr, hier ist gut sein. Dir eine Hütte, Elia eine Hütte, Moses eine Hütte. Herr, hier ist gut sein. Wenn du einmal den Punkt erreicht hast, wo hier ist gut sein, wirst du keine Hütte mehr bauen. Denn, weißt du, wir sind immer ganz schnell, wir bauen eine Gemeinde jetzt, eine Kirche, eine Hütte für Moses, eine Hütte für Elia, eine Hütte für Jesus. Nein, Herr, hier ist gut sein. Wir möchten mit der Gnade Gottes den Zustand erreichen, wo wir das Gefühl haben, hier ist gut sein. Da ist es egal, wo du bist. Ist egal, wo du bist. ob das der Berg Tabor ist oder ein Misthaufen ist oder Sandhaufen ist oder Sorgenberg ist oder Krankheitsberg ist, egal was für Hügel das ist, das spielt keine Rolle mehr. Herr, hier ist gut sein, hier ist der Himmel. Hier ist der Himmel, hier ist gut sein. Du brauchst diesen Punkt. Und Gott möge schenken, dass wir nicht nur bekehrt sind, sondern vom Heiligen Geist uns Jesus verklärt wurde. Wir brauchen das, wir brauchen das. Wir müssen die zukünftige Welt geschmeckt haben. Uns muss der Schleier weggenommen werden. Und dann verstehen wir, Herr, es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich zu kämpfen. Es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich zu glauben. Es lohnt sich zu geben. Wenn du den Herrn gesehen hast, Johannes hat den Herrn geschaut. Und er war so ergriffen, so fasziniert. Und dann beginnt er, das konsequent zu verwirklichen. Und weißt du, und dann kommst du vom Berg runter und weißt, was da passiert? Da kommt ein Besessener. Du kommst aus der Herrlichkeit Gottes, du denkst, das ist wunderbar. Jetzt beginnt der Traum sich zu realisieren. Da kommen Besessene, da kommen die Kritiker, da kommen die Pharisäer, da kommen die Blinden, die Tauben, die Lahmen. Und darum kann Petrus sagen, weil er den Herrn gesehen hat, oder Johannes. Ich denke nur hier, die Männer Gottes, die richtig gestartet haben, durchgestartet haben in ihrem Glaubensleben. Und Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 16 bis 19, wir sind nicht irgendwelchen klugen, ausgedachten Geschichten gefolgt. Du sollst aufhören, meiner Predigt zu folgen. Du sollst anfangen, Jesus zu folgen, wie der Heilige Geist ihn offenbart. Dann brauchst du keine Geschichten und Erzählungen und Märchen und sonst noch was. Wir sind nicht klugen Geschichten gefolgt oder ausgedachten Geschichten, als wir euch die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus verkündigt haben, sondern wir waren Augenzeugen seiner Majestät, als wir auf dem heiligen Berg waren. Ich will dir Hütte bauen, Herr. Jetzt baut er die Hütte. Jetzt baut er die Gemeinde Jesu. Jetzt baut er das Reich Gottes. Jetzt schließt er den Juden das Reich Gottes aus, den Samaritern und den Heiden. Jetzt baut er das Reich Gottes. Weißt du, das sieht plötzlich ganz was anderes aus. Herr, hier ist gut sein, ich will dir eine Hütte bauen. Du kommst runter im Tal und im Tal wird die Hütte gebaut. Unter den Menschen, da wo wir leben und arbeiten. So, und wir haben auch einen gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut, dass ihr darauf achtet. Oder unser Bruder Johannes, 1. Johannes 1, Vers 1. Das, was am Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen geschaut haben und mit unseren Händen betastet haben, das Wort des Lebens, das haben wir gesehen und gehört und verkündigen euch. Das sind Augenzeugen gewesen, Handzeugen gewesen, Ohrenzeugen gewesen. Die waren dabei, als Gott Jesus gesandt hat und so weiter. Wir waren dabei. Wer den richtigen Anfang hat und das Ziel kennt, dessen Worte haben auch Hand und Fuß, wie hier jetzt bei Petrus und Johannes. Die haben eine ganz andere Ausgangsbasis. Geschwister, deshalb sollten wir suchen. Herr, begegne mir. Nicht beim Cherubim da irgendwo, sondern Herr, begegne mir in meinem Alltag, in meiner Situation. Weißt du, wir möchten gerne Wolke Nummer 7 sein. Aber Gott begegnet uns da, wo du sitzt, im Gefängnis, im Krankenhaus, am Arbeitsplatz, unter den Schikanen, wo du dich befindest. Paulus war entzückt bis in den dritten Himmel. Er sah, was Gott seinen Gläubigen vorbereitet hat. Und er sagt, ich war dieser Erscheinung nicht ungehorsam. Weißt du, es nützt nicht, einen Traum zu haben, eine Vision zu haben, eine Erscheinung zu haben. Wir müssen diese Dinge auch umsetzen. Und ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Wie sieht's mit dir aus? Du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes. Du weißt, der Heiland lebt, er ist mein Herr. Und du hast Jesus irgendwo gesehen, bist Jesus begegnet, bist wie zementiert gewesen da, bist nicht von der Stelle gekommen, bist wie tot gewesen. Und Menschen, die Gott begegneten, ich denke nur an Daniel, der war wie tot, lag wie tot, der war wie gelähmt, der war sprachlos. Oder hier wie Johannes auf Patmos, krepier mal auf der Insel. Und er hat Jesus gesehen. Und da ist er wieder aufgelebt. Und wenn du Jesus gesehen hast, kommt die Auferstehungskraft in dir. Plötzlich stehst du auf und sagst, Antichrist, runter in die Hölle. Falscher Prophet, runter in die Hölle. Und Babel ist gefallen. Du siehst die Heiligen loben. Du siehst, was im Himmel alles passiert nacheinander. Wie die Kaufleute plärren, wie die Banken kaputt gehen. Du siehst, wie die Politiker eins nach dem anderen abdanken. Und du sagst, der Herr lebt, der Herr sitzt auf dem Thron und der Herr regiert. Träume, Visionen und Ziele, die erlangt man, wenn man gehorsam ist, wenn man diszipliniert ist, wenn man in Schranken läuft. Da sagt Paulus nicht, dass ich ergriffen hätte, nein, ich laufe in Schranken, dem vorgestreckten Ziel. Das, was Paulus gesehen und geschaut hat, das war nur Vorschau, Geschwister. Und er durfte darüber nicht reden mit anderen. Denn er schreibt im 2. Korintherbrief, ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin, aber auf jeden Fall, ich war außer mir. Vielleicht weißt du auch nicht, wo du gewesen bist. Du warst in der Gebetsstunde, das war so herrlich, der Herr war da, du hast alle Fenster und Türen zugehabt, aber der Herr ist dir begegnet, durch die verschlossenen Türen kam er zu dir, du hast Jesus gesehen. Aber das ist für dich. Paulus durfte seine Vision nicht hinausposaunen. Und es gibt Dinge, Träume, die nur für dich bestimmt sind und nicht für die anderen. Johannes, nachher, der Apostel Johannes von der Insel Patmos, und schreibe auf und versiegle das und verbreite das. Der Johannes musste das verkündigen, das war sein Auftrag. Aber wir sehen, wir haben verschiedene Aufträge. Was für dich persönlich ist, das geht dich nur an und sonst niemand. Und schreibe es auf und ich weiß es nicht. Und dann lebte das aus. Ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Er hat auch gar nicht groß erzählt, was da passiert ist. Das war für ihn. Das war für ihn. Johannes in der Offenbarung, er war am Tag des Herrn. Vom Heiligen Geist war er entzückt. Der war in einer Ekstase. Jetzt erschrecken manche. Ekstase. Wann bist du mal außer dir gewesen? Wann bist du außer dir gewesen? In einer Ekstase. Weißt du, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Und wenn ich die Bibel studiere und aufmerksam die Bibel studiere, alle Gläubigen waren irgendwo in der Ekstase. Mach's verrückt denken. Natürlich unsere intellektuelle, logisch denkende Pastoren, Prediger, Theologen und so weiter. Ja, das gibt's nicht mehr, das kann man nicht mehr. Nein, wenn du das nicht mehr kannst, dann musst du LSD nehmen. Und dann kommst du auf den Trip. Aber wir müssen auf anderen Trip kommen, als nur mit LSD und Drogen und Alkohol oder sonst anderen Mitteln. Weißt du, wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wirst du an die Flasche greifen, wirst du an die Drogen greifen und wirst du einen Trip nach dem anderen werfen und nirgendwo hinkommen. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, Herr, 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 hier ist gut sein, dann brauchst du keinen Trip, kein Opium. Und dann hast du Schmerzen und weißt du, da spürst du diese Schmerzen nicht mehr, weil du auf einem ganz anderen Trip bist. Die meisten Leute verstehen dich. Die denken nur, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und wo sind die Schmerzen? Du musst auf den Trip kommen. Verstehst du mich? Geistlich auf dem Trip. Auf der Himmelsreise. Du musst versetzt sein an himmlischen Örter. Wenn du einen Trip, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Trip erlebt hast, was so ein Trip ist, da bist du an der Decke oben und guckst alles von unten, was sie da unten machen. Das ist eine Ekstase. Nur damit wir uns verstehen. Weißt du, du siehst deinen Körper, der ist vergänglich. Was doktern sie da rum? Was meinen, was wollen sie von mir? Oder, und so weiter. Aber deine Seele, dein Geist ist in Gottes Händen. Johannes war in der Ekstase, in einem ganz anderen Zustand, einem unaussprechliche Dinge, dieser Apostel Paulus. Unaussprechliche Dinge. Weißt du, das kannst du gar nicht aussprechen, brauchst auch gar nicht. Das musst du nur ausleben. Diese unaussprechliche Dinge. Hier erfuhr er, der Johannes auf der Insel Patmos, die nächsten Schritte, das Ziel für die Gemeinde, die Entwicklung der Gemeinde und die Entwicklung dieser Welt, die politische Welt. Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knechten zu zeigen. Aber das kriegst du nicht, wenn du auf der Couch sitzt und im Fernsehen gaffst. Das kriegst du, wenn du im Geist entrückt bist. Wenn du am Tag des Herrn bist. Wenn du hinaufgestiegen bist und bergsteigen